Der Kulturabend. Das Studiogespräch mit Susanne Bartha.
Ich begrüße Sie zur ersten Sendung im neuen Jahr. Mein Gast ist Anna-Maria Pircher-Friedrich. Sie ist Professorin für Human Resources Management am Management Center in Innsbruck und Dozentin an der CFU International Business School in Zürich. Dort hat sie auch den Teaching Award in Gold bekommen. Anna-Maria Pircher-Friedrich lebt in Meran. Einem größeren Publikum bekannt geworden ist sie durch ihre Arbeiten und Publikationen zu Werte und wertorientierter Führung. Gemeinsam mit ihrem Mann, er ist Facharzt für Anästhesiologie, führt sie das Institut für sinnorientierte Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung. Wir unterhalten uns in der folgenden Stunde über Werte und ihren steten Wandel, über sinnorientiertes Leben und Arbeiten und über Möglichkeiten der Selbststeuerung. Frau Pircher-Friedrich, Werte sind heute in aller Munde. Sie werden beschworen, angemahnt, wo sie zu fehlen scheinen. Die Besinnung auf Werte wird gefordert, egal ob rechts oder links des politischen Spektrums. Werte werden zu politischer Munition. Unternehmen geben sich seit Jahren liebend gerne Wertekodexe. Alles in allem kann man sagen, der Wertebegriff wird ziemlich strapaziert. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesem Thema, vor allem im Wirtschafts- und Unternehmenskontext. Wie kann man diesem scheinbar inflationären Begriff Struktur und Sinn geben?
Okay, ja, der Begriff Sinn ist in diesem Kontext ganz besonders entscheidend, weil Werte in der Tat sind im Moment, oder der Begriff ist inflationär, in aller Munde, das letzte Allheilmittel, wie es scheint, ja, für Unternehmen sowohl als auch für Menschen oder in der Politik. Fakt ist, dass viele Menschen von Werten reden und je mehr sie davon reden, häufig gar nicht wissen, was Werte überhaupt sind. Der große Trugschluss ist, dass vielfach Werte in die Schiene der Religion, der Ethik, der Philosophie gestellt werden und häufig einfach nur als Orientierung für ein moralisch verantwortlich gutes Leben gesehen werden. Frage ist aber, was sind Werte und aus welcher Dimension oder Perspektive will man sie überhaupt definieren? Ja. Tatsache ist, dass ein Mensch, egal ob eine Privatperson oder ein Unternehmen, ohne Wert keine Motivation haben kann. Das heißt, ohne Wert geschieht nichts. Werte sind überall da. Entscheidend ist nur die Frage, sind sie uns bewusst, dass uns diese Werte leiten, oder leiten sie uns unbewusst und machen sie mit uns eine Menge von Blödsinnen? Ja? Verleiten sie uns, degradieren sie zu Unwerten, oder aber reflektiere ich meine Wertehaltungen? Ich würde deshalb Werte folgendermaßen definieren. Wert aus der Perspektive eines Menschen heißt immer, was ist es mir persönlich wert? Was ist für mich persönlich wesentlich? Ja, man kann Werte aus der Perspektive der Motivation folgendermaßen definieren. Werte sind bewusste oder unbewusste Motive unseres Handelns. Das heißt, Werte sind immer da. Ohne Werte keine Motivation. Schon Nietzsche wusste, wenn ein Mensch kein Wozu hat, dann würde er von sich aus ja nicht einmal den kleinen Finger rühren. Das heißt, Werte sind da. Das Entscheidende ist die Frage, bin ich mir meiner Wertehaltungen bewusst, die mich leiten? Reflektiere ich darüber, ob sie auch Sinn machen? Und Werte machen immer nur dann Sinn, wenn sie den persönlichen Nutzen eines Menschen übersteigen, einen sogenannten transsubjektiven Sinn anpeilen. Das heißt, auf der Grundlage einer Gewinner-Gewinner-Haltung. Ja, ansonsten machen Werte keinen Sinn. Ja.
Wenn man es vielleicht noch ein bisschen allgemeiner formuliert, wir schauen heute alle in Wikipedia nach, wenn wir nach was suchen und habe mir dort auch Werte, Wertvorstellungen angeschaut. Dort heißt es, Wertvorstellungen oder kurz Werte bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch als erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten, die Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen Idealen, Sachverhalten, Handlungsmustern, Charaktereigenschaften beigelegt werden. Das klingt vielleicht ein wenig kompliziert, aber ist das mit Ihrer Definition vereinbar bzw. auch auf welcher Definitionsbasis arbeiten Sie, wenn Sie über Werte sprechen?
Das ist eine wunderbare Definition, wie sie einer weitläufigen Definition auch entspricht. Das heißt, Werte werden als etwas Positives, als nur etwas Positives hingestellt. Und genau darin liegt der große Trugschluss. Ja. Was für mich wertvoll und wichtig und wesentlich sein kann, kann für die Menschen, die von meiner Entscheidung betroffen sind, genau ins Gegenteil entarten. Ja. Und deshalb müssen Werte Sinn machen. Und Werte machen immer nur dann Sinn, wenn ich eine wohlwollende Gewinner-Gewinner-Haltung intendiere. Ja. Einfaches Beispiel. Gesetzt den Fall, wir beide wären für die Nachfolge unseres Vorgesetzten vorgeschlagen, dann ist es für uns beide wertvoll, den ersten Platz einzunehmen. Ja. Wenn wir aber jetzt unseren Ehrgeiz alleine an die Pyramide unseres Wertesystems stellen, dann werden wir gefährlich. Im Sinne von, es könnte bedeuten, dass wir dann alle anderen Werte, sprich Kollegialität, sprich Fairness, Loyalität, dem Wert Ehrgeiz schlachten. Und damit werden wir gefährlich. Und genau das ist der Trugschluss aller Wertehaltungen. Man kann Werte metaphorisch folgendermaßen beschreiben. Werte sind etwas Wunderschönes wie ein Berggipfel. Ja? Ein Berggipfel ist etwas Wunderschönes auf der Spitze, aber er hat links und rechts zwei Abgründe. Das Gleiche gilt für Werte. Auf der einen Seite zu wenig, auf der anderen Seite zu viel. Und alles, was in Richtung zu viel geht, ist automatisch ein Unwert. Ja? Wenn ich beispielsweise sage, ich bin tolerant, ich bin wohlwollend Menschen gegenüber, ja, und dann ist es ein wunderbarer Wert. Aber wenn ich nicht gleichzeitig auch weiß, wo sind meine Grenzen, wo muss ich meine Grenze setzen, dann kann es sein, dass ich mich mal Schabernack treiben lasse. Und von daher, ein Wert macht Sinn, immer vor dem Hintergrund der Situation und der einzigartigen Personen, die davon betroffen sind.
Das heißt, Werte sind keine fixe Größen, sie sind situativ, sie Richtig. Können auch zu Tyrannen werden so oder auch sehr ungut werden und man muss sie immer in Beziehung setzen.
So ist es.
Ist das etwas, wo Sie denken, das ist auch schon so angekommen, Werte werden ja meistens als sehr statische, auch fixe Größen eingesetzt.
Genau, und das ist das Problem und der große Trugschluss. Ja. Nehmen wir her den Wert Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ein wunderbarer Wert. Ja. Aber wenn ich zu ehrlich bin, in Situationen, wo die Menschenwürde meines Gegenübers geschädigt wird, in Frage gestellt wird, dann ist es automatisch ein Unwert. Das heißt, Werte machen dann Sinn, wenn Sie eine positive Intention, eine lebensförderliche Intention in der jeweiligen Situation intendieren. Ja. Sinnorientierung, wie ich schon sagte, heißt ja auf der Grundlage von Gewinner-Gewinner-Haltungen. Und der Sinnbegriff nach Professor Viktor Frankl, an den ich mich anlehne, es gibt viele andere, ja, aber an den ich mich anlehne, der impliziert automatisch die sogenannten vier platonischen Kardinaltugenden. Das heißt die Weisheit, das rechte Maß, die Gerechtigkeit und Mut im Sinne von Tapferkeit. Weisheit bedeutet, dass der Mensch von Situation zu Situation die möglichen Werte hinterfragt und erkennt, den für diese Situation und für diesen Menschen wichtigsten Wert dann wählt und dazu steht. Gerechtigkeit steht dafür, auf die ethische Reflexion, werde ich damit nur mir und meinem Eigennutzen gerecht oder tut es auch den Menschen und der nachfolgenden Generation gut? Das rechte Maß, wie ich schon sagte, Werte müssen auf dem Berggipfel sein, nicht zu viel, nicht zu wenig und das hängt wieder sehr von der Situation ab. Und Mut und Tapferkeit steht dafür, dass ich mich auch für etwas, was ich gut und wichtig und sinnvoll halte, engagiere, wohl wissend, dass ich damit nicht immer einen Blumentopf ernten kann.
Schaut man sich um oder blickt auch zurück in die Geschichte, bedienen sich vor allem autoritäre Regime und Führungsfiguren gerne aus dem weitläufigen Werterepertoire und sie haben damit auch vielfach Erfolg. Haben Sie eine Idee, wie es gelingen könnte, Menschen zu vermitteln, dass die alleinige Proklamation von Werten an sich meist dann doch nur hohles Gerede ist?
Ja, das ist so. Und in der Tat, wie Sie sagten, gerade faschistische Systeme haben sich immer sehr stark auf Werte bezogen, wie Vaterlandstreue, Gehorsam, Disziplin und damit sehr, sehr viel Unheil für die ganze Weltgemeinschaft angestellt. Und deshalb müssen Werte Sinn machen. Vor die sogenannten Kardinaltugenden gilt es, die Sinnorientierung zu stellen, mit eben diesen vier Kardinaltugenden als Entscheidungsgrundlage.
Das heißt aber natürlich, dass ich auch in einem ständigen Reflexionsprozess dann sein muss, zu schauen, wo passt was, wo passt wie viel und das immer wieder entsprechend auch in Beziehung setzen kann.
Ganz genau, so ist es. Und von daher, das Thema Werte oder Sinnorientierung kann nicht vom Thema einer geistigen Selbststeuerung gelöst werden. Ja? Das heißt, Werte sind automatisch da. Jeder Mensch hat seine Wertehaltungen. Und wenn die unreflektiert, einfach aus der Hüfte geschossen, gelebt werden, dann, wie ich schon sagte, werden wir gefährlich. Dann tragen Werte das Potenzial der Arroganz in sich. Ja, das heißt, das, was mir wesentlich ist, will ich um jeden Preis mit der Brechstange durchsetzen. Und damit verzwecke ich andere Menschen. Und das kann nie und niemals sinnvoll sein. Das ist gerade heute das Thema in den Unternehmen. Ja, materielle Werte sind wichtig und eine absolute Grundlage für das Überleben eines Unternehmens. Es wäre auch verantwortungslos, wenn Unternehmen nicht ihre materiellen Werte im Visier hätten. Ja, aber wenn Unternehmen nur noch auf materielle Werte setzen, dann schlachten sie die Menschen, die Motivation und all die positiven Dinge, die dazu nötig sind, die materiellen Werte überhaupt zu erreichen. Ja, denn man muss wissen, die Grundeinstellung eines Menschen, sein Menschenbild, seine Einstellung zum Menschsein, zum Leben, zu anderen Menschen, ist grundlegend und entscheidend für die Frage, welche Werte leiten mich automatisch. Wenn ich ein würdiges Menschenbild habe, dann leiten mich automatisch Werte wie Respekt und Wertschätzung und Verantwortung und Fairness und so weiter. Wenn ich hingegen ein Menschenbild habe, bewusst oder unbewusst, das dem heutigen Zeitgeist typisch ist, das Menschenbild des Homo economicus, nach dem Motto, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich optimiere meinen Eigennutzen, dann werde ich gefährlich. Dann können im Leitbild des Unternehmens wunderbare Werte stehen, die zu Tränen rührend wirken können, aber sie bewirken nichts. Ja? Entscheidend ist die Grundhaltung eines Menschen. Und von der Grundhaltung, von der Einstellung, hängt auch automatisch die Wertehaltung eines Menschen ab, beziehungsweise eben auch die Unwertehaltung.
Viel gesprochen wird auch gerne über den Wertewandel. Sie haben gesagt, Werte sind situativ, sind in Beziehung zu setzen. Das heißt natürlich auch, dass jede Gesellschaft, jede Zeit auch vielleicht andere Werte, andere Schwerpunkte oder den jeweiligen Wert auch mit einer anderen Ausprägung hat. Ist das so? Gibt es da vielleicht ein Beispiel, wie man das illustrieren kann?
Dazu gibt es eine Menge von Beispielen. Typisch ist ja gerade die Diskussion des Wertewandels in der Arbeitswelt. Ja? Die sogenannte Generation X hatte noch ganz andere Werte in der Arbeit als jetzt die Generationen Y und Z. War für die X-Generation zum Beispiel Leistung ein ganz, ganz hoher Wert, ja? Wenn nicht der höchste, dann ist es für die kommenden oder für die jüngeren Generationen nicht mehr so ein großer Wert. Da ist eine sogenannte Balance im Leben, eine Work-Life-Balance, viel wichtiger, was ja nicht unbedingt schlecht ist, ganz im Gegenteil.
Generation X, von welchem Alter sprechen wir da ungefähr, dass wir das vielleicht kurz erklären?
Ja, so also X, das sind, zuerst kommen die Babyboomer nach dem Zweiten Weltkrieg, dann kommt die Generation X, Werte wie Leistung, Karriere. Und dann so ab 75 kommen dann die Y-Generation, die sogenannte Y-Generation, die immer nach dem Sinn fragt, die nicht einfach nur noch Weisungen annimmt, sondern die wollen wissen, warum sie das tun sollten, ja, was ja auch eine gute Idee ist. Und jetzt kommt die sogenannte Z-Generation, die Jüngeren nach dem Jahr 2000, die wiederum etwas andere Wertehaltungen haben. Aber ganz plastisch kann man es auch im Bereich der Erziehung sehen. War etwa vor 30, 40 Jahren ein Vater ein guter Vater, wenn er streng war, wenn er autoritär war? So ist heute aus der Sicht der Zeitgeistperspektive jener ein guter Vater, der den Kindern alles durchgehen lässt, der sich auf das gleiche Niveau setzt, der vielleicht ein gleiches Tattoo oder Piercing sich machen lässt wie das Kind oder einen Pferdeschwanz trägt. Ja. Und das sind Zeitgeistphänomene und jede Zeit hat ihre sogenannten Werte, die natürlich zu hinterfragen sind. Und damit sind wir wieder beim Thema der Selbststeuerung, nämlich die Frage, mache ich jede Modeerscheinung mit oder will ich das nicht mitmachen? Will ich mich trotz eines Wertetrends in eine andere Richtung positionieren? Was will ich, was tut mir gut, was erachte ich als sinnvoll und vor allem, was passt zu mir als Person, damit ich noch authentisch und ehrlich wirke?
Gibt es bei all dem auch so etwas wie allgemeingültige Werte? Ich habe mir nochmal die Erklärung der Menschenrechte angeschaut, den Artikel 1. Da geht es um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Mhm. Also alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Ist das so etwas, wo Sie sagen würden, auch da muss man immer wieder relativ sein oder gibt schon sowas wie allgemeingültige Werte auch für Sie?
Ja, man muss den Begriff der Werte vom Begriff der Tugend unterscheiden. Tugenden sind Einstellungen, ja. Und diese Tugenden und Einstellungen, diese Würdigen, sind eben wieder Folge eines würdigen Menschenbildes, ja. Zum Beispiel Fairness oder Mitgefühl für andere Menschen oder Verantwortungsbewusstsein, ja. Das sind Tugenden. Wertehaltungen sind sogenannte Sekundärtugenden, ja. Und da muss man schon unterscheiden, ja. Das ist das eine. Das andere, wie Nikolai Hartmann, der große Philosoph, schon sagte, Werte können zum Tyrannen werden, wenn sie nicht reflektiert werden und wenn sie situativ nicht lebensförderlich sind. Und deshalb, Werte müssen lebensförderlich und auf der Grundlage, wie ich schon sagte, einer Gewinner-Gewinner-Haltung sein.
Mhm. Haben Sie für sich so etwas wie einen persönlichen Wertekodex, also wo Sie sagen, das leitet mein Handeln an?
Wie gesagt, ich bin nicht nur Schülerin, sondern auch ein großer Fan meines großartigen Lehrers, Professor Viktor Frankl, ja, und demnach auch ein Fan der Sinnorientierung in seinem Sinne. Und diese Gewinner-Gewinner-Haltung oder dieses würdige Menschenbild kann man sehr, sehr gut mit zwei Aussagen zweier großer Männer illustrieren, die für mich schon eine Orientierung sind. Das eine ist Albert Schweitzer, der den wunderschönen Satz sagte, ich bin Leben, das Leben will, mitten im Leben, das Leben will. Ich finde das einen ganz großartigen Satz, der diese Sinnorientierung und dieses verantwortungsvolle, ethisch Orientierte sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt. Das ist eines meiner Leitmotive. Ich versuche, es wirklich zu leben. Nicht immer gelingt es mir, wie keinem Menschen, aber ich versuche es. Ja? Das ist meine Orientierung. Und das andere ist ein Zitat eines zeitgenössischen französischen Philosophen, Frédéric Lenoir, und das heißt, ich bin eine Möglichkeit, Leben zu bereichern, eigenes und Fremdes. Und ich denke, wenn man sich zum Beispiel jeden Tag in der Früh mit diesem Gedanken auseinandersetzt, ich bin eine Möglichkeit, Leben zu bereichern, eigenes und Fremdes, dann kann man eigentlich seine Ressourcen schon in der Früh kanalisieren, in eine wunderbare sinnorientierte Richtung versuchen zu lenken. Dass es natürlich nicht immer gelingt, ist klar, weil wir sind Menschen und keine Götter, aber es ist ein Versuch, eine Intention. Und je mehr man sich das bewusst macht, umso mehr gelingt es auch. Und wenn man wieder auf Abwägen ist, dann kommt sofort das Bewusstsein, das sagt, hey du, das ist nicht gut, bitte wechsle die Richtung.
Sie haben ihn schon zweimal erwähnt, Sie haben sich intensiv mit Viktor Frankl und seiner Logotherapie und Existenzanalyse beschäftigt. Viktor Frankl war ein Wiener Psychiater, Neurologe und Philosoph. Er lebte von 1905 bis 1997. Was zeichnet seinen Ansatz aus?
Seinen Ansatz zeichnen ganz viele Dinge aus. Aber heruntergebrochen auf die Essenz kann man sagen, seine Biografie. Ja. Er ist ja als Wiener Jude nach seiner Facharztausbildung und nach seiner Hochzeit mit seiner ersten Frau von den Nazis in die KZs deportiert worden, zusammen mit seiner jungen Frau, Eltern und Bruder. Er hat 3 volle Jahre, 4 Nazi-Lager überlebt, alle verloren, stand da in der Nähe von München. Nach all diesen Traumatas, nach all diesen Turbulenzen, nach all dem Verlust, und er sagte sich, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja. Und das ist eigentlich das Grundmotiv, das diesen großartigen Menschen kennzeichnet. Und das symbolisiert, es war schlimm, es war schrecklich, aber dort, wo es Probleme gibt, dort gibt es auch neue Möglichkeiten, dort gibt es auch neue Chancen. Ja, er hat nicht einfach aufgegeben, gehadert, ein Leben lang geschimpft, Rache gesöhnt, ja, sondern er hat sich versöhnt mit all dem, was war, und sagte sich trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ich finde, dieses Trotzdem ist genau das, was man heute mit dem Modewort der Resilienz umschreibt. Ja. Begreife an erster Stelle, zum Leben gehört beides. Zum Leben gehören sowohl die guten Seiten als auch die Schattenseiten, die Rätsel, die Brüchigkeiten. Nimm das alles bitte an und sieh sowohl die schönen Seiten als auch die schlimmen Seiten als Möglichkeiten zum Wachstum. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, diese Versöhnung mit dem, was war. Ja, nicht Rache sühnen, sondern sich positiven Dingen, Möglichkeiten, Chancen, Sinnmöglichkeiten zuzuwenden. Das ist das Zweite. Und das Dritte, die Erkenntnis, in jeder Situation unseres Lebens gibt es Möglichkeiten, etwas Sinnvolles, etwas Wertvolles zu generieren für uns selber und für andere Menschen. Und ich denke, dass das ein wunderbarer Ansatz und Grundsatz wäre, in eine Richtung, dass alle Menschen oder Menschen, die reflektiert sind, die an sich arbeiten, die ein gutes Leben führen wollen, als Beitrag für eine etwas bessere Welt zu leisten.
Würden Sie so also sagen, dass Frankls Arbeit sowohl für Sie persönlich als auch für Ihre berufliche Ausrichtung maßgeblich war?
Ganz entschieden. Ganz entschieden. Für mich persönlich ist es das Wichtigste, was ich je in meinem Leben gelernt und verinnerlicht habe. Und beruflich zweifelsohne. Ich sehe es ja bei Managern, die ich begleiten darf, aber auch bei ein paar ganz, ganz ausgesuchten Unternehmen, die ich im Change-Prozess begleite. Wenn Menschen ein wirkliches Gedankengut verinnerlichen, automatisch leben sie dann Wertehaltungen auf der Grundlage einer Gewinner-Gewinner-Haltung und sie begreifen etwas ganz Entscheidendes, nämlich, dass Lebensqualität nicht ich heißt, sondern dass Lebensqualität wir heißt. Und wenn wir das begreifen und aus diesem Ego-Tunnel herauskommen und aus diesem Egozentrismus herauskommen, dann übersteigen wir uns selber und werden ganz ein anderer Mensch.
Wir haben vorher schon angesprochen, Wertekodexe in Unternehmen. Es gab und gibt sie immer noch die Zeit, da war es in, dass man sowas macht, dass man sich zusammengesetzt hat, am besten einen Berater geholt hat und nachgedacht hat, wofür stehen wir, welche Werte sind die unseren. Das gehörte und gehört gewissermaßen zum guten Ton. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ist da viel Kosmetik dabei, oft mal mehr Schein als Sein, oder gibt es auch positive Beispiele, wo das auch wirklich gelebt wird?
Ja, in der Tat, die ganze Diskussion um die Unternehmensleitbilder ist vielfach eine Modeerscheinung. Aber wie gesagt, Papier ist geduldig. Man kann auf Papier sehr viele schöne Dinge schreiben, zu tränenrührende Dinge. Ja. Aber etwas anderes ist dann die Frage, werden sie auch gelebt? Ja. Und wir alle kennen Unternehmen, wo man in die Knie geht, wenn man das Leitbild sieht, aber wo man weiß, die Luft ist dick und es wird alles andere gelebt, nur nicht diese Wertehaltungen. Und dann degradieren Leitbilder zu einem Lachschlager. Ja, dann geht es in die andere Richtung los. Wenn hingegen sich die Unternehmensmitglieder gemeinsam zusammensetzen und die Frage stellen, der Frage nachgehen, von welchen Wertehaltungen wollen wir uns leiten lassen? Was sollte uns als Wertegemeinschaft kennzeichnen, nach innen und nach außen? Und wie operationalisieren wir diese Werte? Was heißt für uns im täglichen Leben und Leisten, zum Beispiel Respekt oder Wertschätzung? Woran messen wir das? Wenn das gemeinsam geschieht, dann ist das eine wunderbare Wertegrundlage, die für alle gut ist, die eine sehr schöne Orientierung ist, die Menschen auch hilft, sich gegenseitig in Bahnen zu lenken. Das hat auch erzieherischen Wert und Charakter, aber es geht nur auf dieser Grundlage. Was man absolut nicht tun darf, das ist der Versuch, anderen Menschen eigene Werte überzustülpen. Das funktioniert nicht. Ja. Weil jeder hat das Recht und die Freiheit, und damit sind wir wieder beim Thema Freiheit. Jeder hat das Recht und die Freiheit, seine Werte zu leben. Werte, die für ihn wichtig sind und hoffentlich auch Sinn machen.
Wenn wir noch bei den Unternehmen bleiben, wie schätzen Sie die Realität ein? Wie gelebt sind diese Wertesysteme, diese Leitbilder, die da auch zum Teil ja sehr aufwendig auch erstellt werden?
Ja, das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, aber meine Beobachtungen in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise gehen in folgende Richtung. Es gibt Unternehmen, die die Werte wirklich leben und die verstanden haben, es reicht nicht aus, nur sich von materiellen Werten leiten zu lassen, denn ein Unternehmen zu führen heißt letztendlich, wir arbeiten für Menschen und mit Menschen, ja, und deshalb brauchen wir Werte und deshalb muss es diesen Menschen auch gut gehen. Ja? Und diese Unternehmen wissen, dass wir nur von Geisteshaltungen dieser Menschen, die sinnvoll sind, auch zu guten materiellen Werten kommen. Ja? Es gibt solche, ich kenne sehr viele. Und das Schöne, was mir immer Auftrieb und Freude gibt und Freude macht, ist die Tatsache, dass gerade diese Unternehmen sehr gute materielle Werte schreiben. Ja? Dann gibt es eine zweite Kategorie. Das sind jene, die auf die Werteschiene aufspringen, weil es gerade in ist, weil vielleicht die anderen Tools in ihrer Wirkung nicht mehr so greifen. Ja. Aber mit dieser Einstellung werden Werte auch nicht nachhaltig greifen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, und die sind gar nicht so wenig in der Zahl, nämlich Unternehmen, die nach der Wirtschaftskrise genau dasselbe tun, nur noch getreu nach Paul Watzlawick, immer mehr desselben und mit einem noch größeren Karacho. Ja, man kann sagen, immer mehr operative Hektik bei gleichzeitig geistiger Windstille.
Wie weit würden Sie denn sagen, hängen Marke auch und die Stärke der Marke mit Werten, mit gelebten Werten zusammen?
Oh ja, intensiv. Große Marken, starke Marken, über längere Zeit, hinter denen stecken immer starke ethische Wertehaltungen wie Vertrauen, Loyalität, Fairness. Ja. Ein Beispiel, der Gründer von Miele, der alte Rudolf Miele, hatte einen sehr schönen Wertegrundsatz, der hieß, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Und diese Marke ist heute noch eine starke Marke im Wettbewerb mit vielen Billigmarken.
Ihr Buch mit Sinn zum nachhaltigen Erfolg, Anleitung zur Werte- und wertorientierten Führung, erschien erstmals 2005. Es liegt bereits in der dritten Auflage vor. Und ich habe das Buch schon vor vielen Jahren mal gelesen. Ich habe es nochmal gelesen. Es liest sich für mich wie ein leidenschaftliches Bekenntnis zu einem ganzheitlichen Menschenbild. Sie erteilen darin der Ökonomie und ihrem überwiegend mechanistischen Denken eine klare Absage. Wie ist denn das Buch damals in der Wirtschaftswelt angekommen?
Ich habe das Buch mehreren Verlagen präsentiert, für die ich vorher rein betriebswirtschaftliche Bücher geschrieben habe und die erfolgreich auch abgesetzt wurden. Und ich habe das, ich glaube, mindestens 20 verschiedenen Verlagen präsentiert. Und es kam immer die Absage, nein, das ist kein Managementbuch. Und irgendwann einmal habe ich mich selber hinterfragt und mir gedacht, vielleicht ticke ich nicht mehr ganz richtig. Vielleicht.
Sie waren damals Professorin in München,
genau,
oder?
Genau, genau. Und haben gedacht, ja, vielleicht stimmt etwas mit mir nicht. Und dann bin ich zu einem meiner Doktorväter gegangen, ja, zu meinem sehr verehrten Professor Hans Hinterhuber aus Innsbruck, inzwischen emeritiert, und habe gesagt, ob er sich das bitte mal lesen kann und ob er mir bitte eine ehrliche Information geben würde. Und er sagte, ja gut, gut, auf jeden Fall. Hast du einen guten Verlag? Dann sage ich, bitte, ich kann das Wort Verlag nicht mehr hören. Dann sagt er, nein, nein, da hast du die Adresse vom Erich Schmidt Verlag in Berlin. Unbedingt, unbedingt, dieser Mann, der Führende dieses Verlages, ist ein ganz toller Mann, der wird das bestimmt gut finden. Ich habe dort angerufen und dann hieß es, nein, der Dr. Schmidt ist nicht da, können Sie um 11 Uhr anrufen, ich weiß es noch ganz genau. Dann rufe ich um 11 Uhr an und entgegen allen übrigen Verhaltensweisen hieß es, ah, es tut uns leid, jetzt ist der Dr. Schmidt auf der anderen Linie besetzt, darf er Sie zurückrufen? Und er hat dann auch nach 5 Minuten zurückgerufen. Wir haben am Telefon etwa eine halbe Stunde gemeinsam miteinander gesprochen und ohne Konzept sagte er irgendwann einmal, ja, ich würde es nehmen, dieses Buch, ich nehme es. Dann sagte ich, aber Herr Dr. Schmidt, Sie haben noch nichts in der Hand. Sind Sie sicher, dass Sie es nehmen wollen? Wollen Sie nicht zuerst einmal ein Manuskript lesen? Sagt er, nein, ich möchte es nehmen. Und in der Tat, das Buch ist ein Erfolgsbuch. Ein Managementbuch in dritter Auflage ist ein schöner Erfolg. Und ich glaube, dass es 2005 einfach noch nicht dem Zeitgeist entsprochen hat, aber dass es jetzt vollkommen dem Zeitgeist entspricht. Und ich sehe auch, wie gesagt, wie es den Leuten gut tut und wie die Menschen einfach umdenken müssen. Ja, es gibt auch viele Beispiele von aktuellen Unternehmen, die sozusagen eine kopernikanische Wende in ihrer Unternehmensführung machen und die merken, hoppla, diese Wertehaltungen, die mich bis jetzt geleitet haben, sprich der Größte sein, Macht haben, meine Menschen im Griff haben und so weiter, dass dieser Führungsstil einfach nicht nur passé ist, sondern dass er Unternehmen und Menschen an die Wand fährt.
Wobei man ihn durchaus nicht selten antrifft, nach wie vor.
Ja, das ist so, ist so. Ich kenne einige Beispiele, ich kenne auch viele Führende, die unter diesen Systemen massiv leiden, ja, krank werden, ja. Und deshalb ist es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und Herausforderung, gerade für Führende, sich zu überlegen, was ist jetzt für mich in dieser Situation der höhere Wert? Dass ich mich verbiegen lasse für meine Karriere, ja, dass ich mich fremd bestimmen lasse, nur damit ich meine Karriere, mein tolles Salär, was immer auch, behalten kann? Oder gibt es andere Dinge, die für mich wertvoller sind? Ja. Und da ist es immer hochspannend zu sehen, gerade nach den Kongressen, wie die Führenden aufstehen und sagen, ja, ich unterschreibe jedes Wort von dem, was sie sagen, aber in meinem Unternehmen geht das nicht. Dann frage ich immer, ja, warum geht das nicht? Ja, weil ethische Werte haben bei uns im Marketing keinen Platz und so weiter und so weiter. Dann frage ich immer, ja, aber Sie müssen ja nicht in diesem Unternehmen bleiben. Dann heißt es zunächst einmal, ja, aber Sie sind gut. Dann frage ich, warum? Ja, die Karriere ist Ihnen wichtig, das gute Gehalt ist Ihnen wichtig, die geringe Entfernung vom Heimatort ist Ihnen wichtig und, und. Dann sage ich, aber dann haben Sie sich ja schon unbewusst für irgendwelche Werte entschieden. Und dann fallen gewissen Leuten, fällt ihnen der Kitt aus der Brille, ja, Moment mal, das habe ich ja nicht. Doch, das haben sie. Wenn sie sagen, die Karriere ist ihnen wichtig, das Gehalt ist ihnen wichtig und was weiß ich was immer auch, dann haben sie sich unbewusst für diesen Wert entschieden. Jetzt gilt es zu hinterfragen, ist das gut, ist das sinnvoll, will ich das, verbiege ich mich dabei oder will ich einen anderen Weg gehen?
Ich komme nochmal zurück auf Ihr Buch. Die Resonanz, haben Sie gesagt, auf Ihr Buch hat sich verändert. Was hat sich, würden Sie sagen, auch in der Welt der Wirtschaft verändert? Da hat sich ja auch einiges getan. Hat sich da viel getan oder ist da noch sehr viel zu tun?
Es gibt noch sehr viel zu tun, aber es gibt viel mehr positive Führende und Unternehmen, als wir hören. Wir hören leider Gottes immer nur von den Negativen und die Negativbeispiele. Aber es gibt Vorzeigeunternehmen, es gibt Vorzeigeführende, die das von A bis Z leben. Ja. Ich mache da auch immer eine lustige Erfahrung. Wir machen am Management Center Innsbruck einmal im Jahr eine Ausbildung zusammen mit der Raiffeisen Landesbank nach dem Motto die Raiffeisen Führungskraft. Ja. Und da hole ich nach dem ersten Tag immer einen guten Freund von mir, eine Vorzeigeführungskraft her. Und da erzählt er ihnen das Konzept und sie können dann Fragen stellen. Und am nächsten Tag höre ich immer das Gleiche. Und die Leute sagen mir immer am nächsten Tag, wenn wir die Informationen von ihnen am Tag vorher nicht gehabt hätten, dann hätten wir diesem guten Mann kein Wort geglaubt. Weil die ganze Branche weiß, der schreibt die besten Zahlen. Ja. Und mit besten Zahlen verbindet man immer noch Ellbogendenken, Ellbogenverhalten, Hauptsache Gewinn, Hauptsache Deckungsbeiträge, Träge, hauptsächlich materielle Werte. Aber das ist nicht so. Ich behaupte immer ganz schlicht und einfach, wir kommen nur von Menschen, die glücklich sind, sprich führende Mitarbeiter, Kunden, zu Zahlen und Bilanzen, die glücklich machen und nicht umgekehrt.
Sinnorientiertes Leben, Arbeiten und Führen mit diesen Themen, wie gesagt, beschäftigen Sie sich intensiv seit langer Zeit. Wie lernt man das?
Das ist eine sehr brisante und gute Frage. Wie lernt man das? Ich sage immer, wenn Eltern ihren Kindern in allem, was sie tun und in allen Erziehungsempfehlungen ein würdiges Menschenbild vorleben, dann ist das die beste Grundlage, die schönste Erbschaft, die man einem Kind mit auf den Weg geben kann. Ja, das heißt, wenn ich erzogen werde zu einem Kind nach dem Motto, schau auf dich, weiß, wo deine Grenzen sind, weiß auch andere Menschen in Grenzen, wenn sie dir zu nahe kommen oder die Grenzen überschreiten, aber bitte entwickle auch Mitgefühl für andere Menschen. Es gibt nicht nur dich auf der Welt, sondern dir kann es nur dann gut gehen, wenn es auch anderen gut geht. Wenn ich so etwas in meiner Kinderstube mit auf den Weg bekomme, dann ist es eine wunderbare Grundlage und dann automatisch lebe ich Werte, die mir gut tun und die anderen gut tun. Aber wenn ich ein Bild vermittelt bekomme nach dem Motto, du musst immer der Erste sein, du musst immer der Größte sein, Hauptsache dir geht's gut, dann leiten mich automatisch und unbewusst Wertehaltungen wie Egoismus, mangelnde Fairness, mangelndes Mitgefühl und so weiter.
Gut, als Erwachsene haben wir natürlich auch Instrumente, um sozusagen den unbewussten Werten oder dem, was uns antreibt, auch auf die Spur zu kommen. Die Frage ist, nütze ich diese Instrumente? Bin ich so verantwortungsvoll zu sagen, Reflexion gehört dazu? Wie gesagt, wenn das in der Kindheit vielleicht nicht so war, was empfehlen Sie Menschen später?
Also wenn ein Kind das mitbekommt, dann, wie ich schon sagte, ist es die schönste Erbschaft. Aber auch wenn ein Mensch das nicht mitbekommt in der Familie, in der Schule, dann kann jeder Erwachsene wissen, dass es zwei Formen von Erziehung gibt. Einmal eine Erziehung, die uns andere angedeihen lassen, die nicht unbedingt immer sinnvoll sein muss. Aber die wichtigste Erziehung eines Menschen ist die, die wir uns selber angedeihen lassen. Das heißt, die Frage, was mache ich aus mir? Ja, ich bin nicht, und das ist wieder ein ganz großes Verdienst von Professor Frankl entgegen anderen psychologischen Richtungen, ich bin nicht Opfer meines Gewordenseins, meiner Gene, meiner Erziehung, meines Umfeldes, sondern ich kann immer und überall Stellung nehmen zu den Situationen, auch zu meinem Gewordensein, meine Wertehaltungen hinterfragen. Und damit sind wir wieder beim Thema der Selbststeuerung. Und Selbststeuerung heißt A, Selbstwahrnehmung, B, Selbstreflexion und hinterfragen, was ist gut, was ist sinnvoll in einem nachhaltig tragbaren Sinne. Und dieser Weg steht allen Menschen offen. Problem ist nur, dass viele Menschen das nicht wissen, dass sie diese Möglichkeit haben. Und diese Potenziale der Selbstentfaltung, des Selbstwerdens leider Gottes nur spazieren tragen.
Mit Ihrem Mann gemeinsam führen Sie ja das Institut für sinnorientierte Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung. Bieten Sie da genau solche Dinge an oder reflektieren über solche Themen?
Wir machen sehr vieles gemeinsam. Wir haben zum Beispiel in Bayern in den Schulen, also wirklich von oben nach unten, von der Regierung Oberbayern bis herunter zu den Lehrern, also über die Seminarrektoren, über die Schulleiter, Lehrer, bis herunter zu den Schülern und Junglehrern, haben wir Ausbildungen gemacht, die wirklich auch nachhaltig greifen.
Ja. Ihr Mann ist Arzt, ja.
Genau. Mhm. Er macht es aus einer anderen Perspektive, hat auch die Logotherapie und Existenzanalyse studiert und kombiniert das natürlich mit seinem Ansatz als Arzt, aber auch, was ihm sehr nahe liegt und am Herzen liegt, das sind die neuesten Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, die übrigens das Gedankengut von Viktor Frankl 1:1 bestätigt. Und das gibt unheimlich viel Freude. Ja? Also mein Mann bringt es aus einem anderen Ansatz her und wir kommen dann immer in die gleiche Richtung. Ja, und das ist so das Schöne, wenn wir Gruppen zum Beispiel, wir teilen die Gruppen, ich beginne mit einer Gruppe und am nächsten Tag teilen wir die Gruppen. Das heißt, sie kriegen die gleichen Inhalte von einem anderen Ausgangspunkt her und damit gibt es natürlich Synergien.
Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, wichtig für diese Entwicklung, also in Richtung Sinnorientierung, egal ob das jetzt persönlich oder auf Unternehmensebene ist, lässt sich ja auch nicht immer trennen. Es braucht Reflexion. Das ist was, was Zeit braucht. Nicht ganz einfach zu leisten bei all dem, was wir so zu schultern haben. Unternehmen, Sie kennen das, da ist ein unglaubliches Tempo zum Teil, das tägliche To-Do. Wie kriegt man das auch wirklich hin? Oder wie sehen Sie, wie die Leute, die das auch machen, wie kriegen die das hin?
Das kann man am besten mit einer kleinen Geschichte erzählen. Ein Mann geht in den Wald und sieht, wie ein Mann mit einer stumpfen Säge an einem Baum sägt. Der Schweiß rennt ihm herunter. Der Mann stellt sich vor den Baumfäller hin und sagt, ja, willst du nicht deine Säge schärfen? Er antwortet, nein, dazu habe ich keine Zeit. Und genau das Gleiche ist es, wenn Menschen keine Zeit haben, um nach innen zu gehen, keine Zeit haben für die Selbstwahrnehmung, für die Selbstreflexion, dann ist es ganz genau das Gleiche. Ja, dann bin ich wie ein Hamster im Hamsterrad. Ich renne zwar immer schneller und immer häufiger und immer mehr, aber ich komme nicht vom Fleck. Ja, und so geht es Menschen. Und es ist hochinteressant. Wir wissen heute aus verschiedenen Studien, dass wenn ein Mensch in irgendeiner Disziplin Meisterschaft erreichen will, dann braucht er plus minus 10.000 Stunden.
Ja. Das ist lange, ja.
Das ist lange, genau. Sei es beim Schachspiel, Musik oder was immer auch. Das bedeutet, Meisterschaft im Thema Selbststeuerung, Selbstentwicklung oder Menschwerdung braucht genauso Übung. Das ist genauso ein Prozess wie alles andere. Es ist nicht immer ein leichter Prozess. Es ist oft ein sehr schwieriger Prozess. Es ist oft eine Sache, die einen ins Schwitzen bringt, die einen maximal herausfordert, aber dennoch das einzig Mögliche, um ein gutes, sinnvolles Leben zu leben und die Persönlichkeit zu werden, die wir eigentlich auch sein können. Dazu müssen wir nach innen gehen.
Sie haben ja mit Ihrem Ansatz der Werte- und wertorientierten, der sinnorientierten Entwicklung, Führung, das Bild, das wir zum Teil von Wirtschaft haben, aber auch das Wirtschaft zum Teil von sich hat, mitverändert. Wirtschaft ist ein gesamtgesellschaftlicher Vorgang, das kann man nicht einfach abkoppeln. Also es geht nicht nur um eine rein ökonomische Perspektive. Sie sind in der Lehre tätig. Haben Sie das Gefühl, dass es in der Ausbildung auch entsprechend berücksichtigt wird, dass dementsprechend Rechnung getragen wird?
Das hängt vom jeweiligen Lehrenden ab. Wie sehe ich die Wirtschaft? Sehe ich die Wirtschaft im Dienste von Menschen oder sehe ich die Wirtschaft als das Größte und den Menschen als Mittel zum Zweck? Das ist wieder eine Frage unseres Menschen- und Weltbildes. Und Wirtschaft richtig verstanden, und das ist Inhalt der ersten Volkswirtschaftsstunde in einer Lehre, dann fragt man sich, wozu braucht es die Wirtschaft? wozu? Und die Antwort hieße, ja, um ein Spannungsfeld zu überwinden, auf der einen Seite die großen menschlichen Bedürfnisse, die nie gedeckt sind, ja, und auf der anderen Seite die knappen und immer knapper werdenden Ressourcen. Das heißt, die Wirtschaft wäre dazu da, dieses Spannungsfeld zu überwinden im Dienste des Menschen. Ja, das wäre eine ganzheitliche Auffassung von Wirtschaft, die eigentlich der Wirtschaft auch den Rang zuschreibt, den sie hat. Eine andere Auffassung heißt, Wirtschaft ist das Höchste, das goldene Kalb, und die Menschen sind dazu da, diesem goldenen Kalb zu dienen. Das ist eine sehr mechanistische, überholte, aber auch gefährliche Definition von Wirtschaft, die Menschen krank macht. Wir sehen es ja. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Menschen von Jahr zu Jahr mehr erkranken, mehr Burnout, Bore-out-Fälle, auch die psychischen Faktoren, die Destruktivität, die von Jahr zu Jahr zunimmt. Ja, alles Folge von diesen falschen Wertehaltungen in der Wirtschaft.
Ich habe vor einigen Jahren ein Gespräch mit Thomas Selacek moderiert. Er hat das Buch Economics of Good and Evil, die Ökonomie von Gut und Böse, geschrieben. Er ist ein sehr berühmter Ökonom, Tscheche, der weltweit unterwegs ist. Ein Buch, das sehr viele Diskussionen ausgelöst hat. Und er hat den Ansatz, oder er begreift die Ökonomie als eine Kulturgeschichte. Und er sagt, die Ökonomie ist für ihn ein kulturelles Phänomen, ein Produkt unserer Zivilisation, das sich nur über Geschichten verstehen lässt. Die Mainstream-Ökonomie habe die Bedeutung von kulturellen Normen und Werten für ökonomisches Denken vergessen. Stimmen Sie dem zu?
Ja, es ist sicherlich so, dass auch die Ökonomie und unser Verständnis von Ökonomie eingebettet ist in ein Zeitgeistphänomen. Ja. Und man kann sagen, all unser Denken strömt in die Welt hinaus und spiegelt sich exakt im Zeitgeist wider. Ja. Und das heißt, wenn wir alle denken, Hauptsache Geld, Hauptsache immer mehr an materiellen Gütern, Hauptsache wir können uns über materielle Dinge definieren, ja, was ja heute gang und gäbe ist, und materielle Güter sind heute nicht selten auch Pseudo-Statussymbole, ja, Pseudo-Selbstwertkonstrukte. Ja. Je mehr die Menschen sich an solchen Dingen orientieren, umso mehr bekommen natürlich materielle Werte ihren Pseudo-Wert, unter Anführungszeichen. Wenn aber Menschen reflektieren und hinterfragen, was will ich überhaupt? Ist das gut, was ich tue? Und will ich vor allem irgendwann einmal gegen Ende meines Lebens auf das zurückschauen, was ich da getan habe? Und ist es gut, wenn ich nur materielle Werte anhäufe, die ich nachher ohnehin nicht mitnehmen kann? Oder will ich in meinem Leben auch etwas anderes realisieren? Will ich irgendwelche Spuren hinterlassen für mein Leben, für die Menschheit, für die Gesellschaft? Ein glückliches, erfülltes Leben ist eigentlich nur unter dieser Perspektive möglich. Ja. Denn wie Frankl schon immer aufzeigte, was die Gehirnforschung auch wieder bestätigt, Menschen sind ihrem Wesen nach sinn- und werteorientierte Geschöpfe. Ja. Und ein gelingendes Leben ist immer ein Leben ausgerichtet an einem Sinn, der das Positive, das Gute in der Welt versucht zu verbessern und zu erhöhen. Nach dem Motto, wofür möchte ich gelebt und geleistet haben?
Das heißt, sinnvolles Wachstum, sei es im Wirtschaftsbereich, Unternehmensbereich, setzt immer auch menschliches Wachstum voraus.
Absolut. Ohne menschliches Wachstum kann kein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum generiert werden. Wir sehen es ja heute in der Wirtschaft. Immer noch treibt viele führende und Unternehmen ein materieller Wert, der heißt Kostensenkung. Kostensenkung um jeden Preis. Und immer dann, wenn Kostensenkung als einziger und oberster Wert gesehen wird, dann werden alle übrigen Werte, die nachhaltige Wertsteigerung und Wachstum generieren, diesem Wert der Kostensenkung geschlachtet. Und wir sehen es in der Praxis. ob das Unternehmen sind oder Krankenhäuser oder Gesundheitswesen oder öffentliche Institutionen, überall dort, wo Kostensenkung als Oberziel steht, werden Menschen demotiviert, werden Menschen verzweckt, kann nichts Gutes herauskommen.
Das heißt, wie würde dann eine wertebalancierte Unternehmensführung aussehen müssen?
Eigentlich ganz einfach. Ich sage immer, die Grunddefinition einer betriebswirtschaftlichen orientierten Führung heißt, Gewinn ist gleich Umsatz minus Kosten. Ja? Und es ist selbstverständlich wichtig und richtig und umgekehrt wäre es verantwortungslos, sagte ich schon, dass ein Unternehmen Gewinn erreichen muss. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Aber jetzt ist die Frage, Gewinn ist ein Ziel. Ja? Und jetzt ist die Frage, welche Wege will ich gehen, auf der Grundlage welcher Wertehaltungen will ich dieses Gewinnziel erreichen? Denn im Leben eines Unternehmens gilt ganz genau das Gleiche wie im Leben eines Menschen, nämlich der Grundsatz, Ziele und Werte bestimmen unser Leben. Ja? Wenn ich nur Gewinn um jeden Preis anpeilen will, ja, dann sind mir die Werte, die Menschen, das Positive vollkommen egal. Ja? Wenn ich hingegen sage, okay, natürlich muss ich einen Gewinn erreichen, aber der Gewinn und der Erfolg im Leben eines Menschen sind nicht auf direktem Wege erreichbar. Das ist nämlich ein ganz, ganz großer Fehler und Trugschluss. Gewinn, Erfolg, Sinn, Glück, das sind alles sogenannte Epiphänomene. Und Epiphänomene heißt, sie sind Folge von irgendetwas. Das heißt, ein guter Unternehmer, gute Führende fragen sich, welchen Grund sollten wir dazu haben, um nachhaltig Gewinne zu schreiben? Und das bedeutet, immer gemeinsam mit den Mitarbeitern darüber nachzudenken, welche Kundenbedürfnisse gibt es, wo könnten wir noch Kernkompetenzen schaffen, wie könnten wir gerade durch menschliche Zuwendung unseren Kunden einen Mehrwert schaffen, ja, damit die Kunden zu uns kommen, damit sie auch bereit sind, vielleicht einen etwas höheren Preis zu zahlen und was immer auch. Also wer den Gewinn nur direkt anpeilt, der hat ein Problem. Ja. Das wäre das Gleiche, als würde ein Controller zu Beginn des Jahres in seinem Kämmerchen zu Papier bringen, wir wollen heuer ein höheres Deckungsbeitragsvolumen von 5% oder ein Marktwachstum von 10% oder was immer auch. Papier ist geduldig. Ja. Aber er braucht einen Grund dazu. Ja. Ich kann von vielem träumen, ich kann vieles intendieren, aber es kann dann nur Folge sein, wenn begeisterte Kunden, hochmotivierte Mitarbeiter sich für etwas engagieren. Nur dann kommt, wie ein sehr guter Unternehmer einmal zu mir gesagt hat, er hat gesagt, weißt du, ich konzentriere mich auf meine Kundenbedürfnisse und auf das Wohlergehen meiner Mitarbeiter und dann kommt der Gewinn bei der Hintertür als Abfallprodukt herein.
Aber haben Sie wirklich das Gefühl, dass das so, sage ich jetzt mal, auch der unternehmerische Mainstream tut?
Wie ich schon sagte, diese drei Kategorien. Es gibt eine Kategorie, die tun es schon, mit großem Erfolg. Ja. Die anderen müssen halt noch ein bisschen am Paradigmenwechsel arbeiten, vor allem in ihren Köpfen.
Ja. Wenn man jetzt nochmal von der Unternehmensebene eine Ebene höher geht, nationale Wirtschaftspolitik, wir leben in einer vernetzten Welt und dennoch schaut man sich um, nichts wird so stark propagiert derzeit wie Protektionismus. Mhm. Wir hören ständig America first, egal ob das jetzt Amerika ist, ob das Ungarn ist oder Russland ist oder Polen ist. Der Nationalismus feiert ein unglaubliches Comeback. Also das scheint ein sehr beliebtes Steuerungsinstrument wieder geworden zu sein, widerspricht jeglicher gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich, auch unserer ganzen digitalen Entwicklung. Was halten Sie davon?
Nichts. Auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht nichts, weil es schadet. Es schadet. Ich sagte schon, das Grundprinzip von Lebensqualität heißt nicht ich oder wir im Kontext eines kleinen Rahmens, sprich Familie, sprich Nation, sondern das Grundprinzip für Lebensqualität heißt zumindest langfristig wir. Ja. Und nur wenn wir lernen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das gilt für den einzelnen Menschen, wie für die Politiker, für die Staatsmänner, für alle gleichermaßen. Nur wenn wir Verantwortung dafür übernehmen, für das, was von uns ausgeht, können wir von einem guten, ethisch verantwortungsbewussten Leben und auch erfüllten Leben reden. Ja. Und immer dann, wenn es um diese Gewinner-Verlierer-Strategie geht, um diese Gewinner-Verlierer-Haltung, kann nachhaltig nichts Gutes herauskommen. Ja. Diese Gewinner-Verlierer-Haltung ist schädlich für den einzelnen Menschen, für eine Volkswirtschaft, für eine Nation, für die ganze Welt. Was wir brauchen, das ist die Selbststeuerung, die geistige Selbststeuerung eines jeden Menschen. Denn jeder Mensch, der reflektiert und verantwortungsvoll und mitfühlend agiert, ist ein Segen nicht nur für sich, sondern für das ganze Umfeld. Ja. Friedrich von Weizsäcker, der große deutsche Philosoph, hat sie auf den Punkt gebracht. Er sagte, es gibt keine schönere gesellschaftliche Entwicklung als die Entwicklung des einzelnen Individuums von sich selbst aus, die auf die ganze Welt hinausstrahlt. Und das sehe ich ein ganz großes Potenzial und eigentlich auch das Einzige für eine hoffnungsvolle, bessere Welt.
Das heißt, diesen Strömungen entgegenzuwirken beziehungsweise da auch andere Impulse zu setzen, das kann nur von jeder Person selbst ausgehen.
Richtig, richtig. Aber es passiert da schon ganz, ganz viel. Wie ich schon sagte, in Bayern haben wir die Schulen intensiv trainiert. Wir sind jetzt in der Schweiz unterwegs. Ja, und ich war im November in Luzern. Da waren 1200 Lehrer und Schulleiter. Ja. Und es war für mich extrem beeindruckend zu sehen, wie ausgehend von einer Inspektorin der gute Geist in die Köpfe dieser Menschen kam und wie offen diese Menschen alle für dieses Gedankengut sind. Also es tut sich eine ganze Menge und das ist eine schöne Sache.
Wir haben viel über Selbststeuerung, Selbstgestaltung gesprochen. Sie haben eingangs auch eine kleine Übung beschrieben, die man in der Früh machen kann. Gibt es noch was, was Sie mir, uns, unseren Hörern mit auf den Weg geben können, wie man diese Selbststeuerung ein bisschen üben kann auch?
Da gehen wir ganz weit zurück in die Vergangenheit. Der Grundsatz kommt schon von Aristoteles, dem großen griechischen Philosophen, der sagte, dort, wo sich deine Fähigkeiten mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt dein Auftrag. Ja? Und das heißt, über die geistige Selbststeuerung kann jeder Mensch seinen Auftrag, der in ihm selber schon angesiedelt ist, als Bild finden. Ja, indem er seine Potenziale, seine Kernwerte, seine Kernfähigkeiten kennenlernt und diese versucht zu leben im Sinne einer positiven Entwicklung für sich selber, aber auch im Nutzen an der Gesellschaft. Eine Übung, die ich immer propagiere, um das eigene Lebensthema, die eigene Lebens-, aber auch Führungsvision zu finden, ist eine ganz einfache, die man auch, wenn man möchte, mehrfach am Tag machen kann, nebenbei. Ja, beim Duschen, beim Zähneputzen, beim Essen, wo immer auch man möchte. Man stellt sich seine Lebenslinie als Linie vor, mit einem Anfang, mit einem Ende. Ganz wichtig ist auch das Bewusstsein, dass unser Leben und Leisten endlich ist. Wie Professor Frankl sagte, wir müssen wissen, dass wir endlich leben, damit wir endlich leben können, damit wir unsere Möglichkeiten, unsere Chancen, unsere Potenziale nutzen können. Gut, auf dieser Linie tragen wir etwa unser Leben ein, wo wir glauben, wo wir jetzt stehen. Und um die eigene Lebens- und Leistungs- und Führungsvision zu finden, muss man proagieren, das heißt weit in die Zukunft denken. Ja? Und man imaginiert, man stellt sich vor, wie man als 90-jähriger Opa, als 90-jährige Oma auf seiner Ofenbank sitzt, im Hintergrund der feine warme Kachelofen. Und man fragt sich, was möchte ich von meinem Leben und Leisten rückblickend als 90-jährige Oma oder Opa sagen können, damit ich ein gutes Gefühl habe, Natürlich werde ich auch sagen, ein paar Blödsinne habe ich angestellt, das gehört dazu. Aber in Summe, was möchte ich gerne sagen? Und je mehr man sich diese Frage stellt, umso mehr findet man seine einzigartige Lebens- und Leistungsvision. Und wenn man die lebt, dann gehört man zu den Vollblütern sozusagen. Das heißt zu jenen Menschen, die hoch engagiert, hoch motiviert leben und leisten und erfüllt leben und leisten.
Frau Pircher-Friedrich, vielen Dank nicht nur für diese Übung, sondern für das Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Susanne Barter verabschiedet sich.